Die Konterrevolution in Ungarn 1956.
Die DIA-Serie setzt sich mit den konterrevolutionären Ereignissen im Herbst 1956 in der Ungarischen Volksrepublik auseinander. Die Darstellung dieser Ereignisse charakterisiert die Ziele, die Organisatoren, die angewandten Mittel und Methoden sowie die unvorstellbare Brutalität der Konterrevolution.
Die Feinde des Sozialismus verstärkten 1956 ihre konterrevolutionären Umtriebe gegen die Ungarische Volksrepublik, die Deutsche Demokratische Republik und gegen die Volksrepublik Polen. In der Ungarischen Volksrepublik gelang es ihnen, die Konterrevolution zum Ausbruch zu bringen.
Der Weiße Terror begann am 23. Oktober 1956 offen in Budapest auszubrechen und konzentrierte sich auch von Anfang an auf die ungarische Hauptstadt.
Die Konterrevolutionäre gingen bei ihren Angriffen auf die Grundlagen des Sozialismus sofort zum Weißen Terror gegen die marxistisch-leninistischen Kräfte über. Damit entsprach ihr Vorgehen der aggressiven NATO-Strategie der 50er Jahre, dem frontalen, gewaltsamen Zurückrollen des Sozialismus.
Die Konterrevolutionäre hielten sich streng an einen genau ausgearbeiteten strategischen Plan, um möglichst schnell die neuralgischen Punkte der Hauptstadt in die Hände zu bekommen. Dazu gehörten die Erstürmung des Budapester Rundfunkgebäudes, des Gebäudes des Zentralorgans der Partei der ungarischen Werktätigen Szabadnép, die Besetzung des Ostbahnhofs, Angriffe auf Armeekasernen, Waffen- und LKW-Depots sowie Telefonzentralen.
Ein charakteristischer Zug der Konterrevolution war, die kriminelle Unterwelt, Diebe, Mörder, Prostituierte zu aktivieren und in ihren Dienst zu stellen.
So wurden nach Angaben des ungarischen Ministerrates 3.324 Staatsfeinde sowie 9.962 Kriminelle aus den Gefängnissen und Zuchthäusern herausgeholt und in die konterrevolutionären Banden eingegliedert.
Zu den Absichten der Konterrevolutionäre gehörte, das Wirtschaftsleben und insbesondere das Transportwesen empfindlich zu treffen. Sie entfernten Schienenstücke, um Arbeiterzüge zum Entgleisen zu bringen und die Versorgung der Werktätigen zu destabilisieren. Die daraus resultierende Unzufriedenheit und Unsicherheit sollte in konterrevolutionäre Richtung gelenkt werden.
Der in der Industrie durch Produktionsausfall direkt entstandene Schaden belief sich auf 9 Milliarden Forint. Auch der durch Plünderungen und Zerstörungen im Bereich des staatlichen Handels in Budapest entstandene Sachschaden von mehr als 759 Millionen Forint belegt das zielgerichtete Vorgehen der Konterrevolutionäre. Das Nationaleinkommen Ungarns wurde 1956 um 11,5 Milliarden Forint geschmälert. Mit unglaublicher Brutalität und Bestialität gingen die Konterrevolutionäre daran, die marxistisch-leninistischen Kräfte nach vorgefertigten schwarzen Listen, die die Namen Tausende enthielten, zu ermorden. Der Augenzeuge Georg Stiebi, zu dieser Zeit Botschafter der DDR in Budapest, berichtete darüber.
Wir sprachen mit den Zeugen der scheußlichen Verbrechen, mit den Angehörigen der Ermordeten, mit den Müttern der Gehängten, mit den Frauen der Erschossenen, mit den Kindern der Gefolterten und Erschlagenen. Wir sahen auf dem Pflaster noch das Blut derer, die zu Tode getrampelt worden waren. Wir sahen das Grauen in seiner scheußlichsten und bestialischsten Gestalt. Der ganze Abschaum der alten Welt, die, um mit Karl Marx zu sprechen, Wölfe, Schweine und gemeinen Hunde der alten Gesellschaft, hatte sich zusammengerottet, um so wie zur Zeit der Pariser Kommune oder bei der Niederwerfung der Ungarischen Räterepublik des Jahres 1919 den Fortschritt der Menschheit in einem Meer von Blut zu ertränken.
Die Konterrevolution nahm erneut Kurs auf die Errichtung einer faschistischen Diktatur in Ungarn.
Unter dem Ministerpräsidenten Imre Nagy gelang es konterrevolutionären Elementen, wesentliche militärische Machtpositionen im Staatsapparat zu besetzen. So förderte beispielsweise der auf die Position der Konterrevolution übergehende Polizeipräsident von Budapest die Formierung der konterrevolutionären Banden zu einer sogenannten Nationalgarde. Damit gelang es den Konterrevolutionären, den weißen Terror weiter zu verschärfen und zu einem groß angelegten Schlag gegen die Partei auszuholen. Ihr Konzept bestand darin, die Partei der Arbeiterklasse zu liquidieren bzw. sie in die Illegalität zu drängen.
Lassen wir wieder den Augenzeugen Georg Stibi berichten.
Eines der grauenhaftesten Verbrechen, das von der Konterrevolution verübt wurde, war der Überfall auf das Haus der Budapester Parteiorganisation am 30. Oktober. Das Budapester Parteihaus war von bewaffneten Banden angegriffen worden, obgleich von Seiten der damaligen Regierung Nagy ein sogenannter Waffenstillstand verkündet worden war. Die prinzipienlose Nachgiebigkeit von Imre Nagy hat diese Banden in ihrem Vorgehen ermutigt. Nach mehrstündiger Beschießung des Hauses trat der zweite Sekretär der Budapester Parteiorganisation und Mitglied des ZK Imre Meszły mit einer weißen Fahne in der Hand auf die Straße. Aber noch ehe er ein Wort sagen konnte, wurde er durch Feuergarben aus Maschinenpistolen niedergestreckt. Ein Armeeoffizier, Oberst Osterloch, der zusammen mit Meszły aus dem Hause kam, wurde ebenfalls auf der Stelle erschossen. Als er tot auf der Straße lag, schnitten ihm die Verbrecher die Brust auf und rissen ihm das Herz aus dem Leibe. Danach fielen die faschistischen Strolche über die im Gebäude befindlichen Parteifunktionäre her. Draußen, auf dem Platz der Republik, wurden 25 Menschen erhängt. Wir sahen an den Bäumen noch die Spuren dieser Bestialitäten. Viele andere Arbeiterfunktionäre wurden viehisch misshandelt. Die Banditen ließen den Keller des Gebäudes mit Wasser füllen, um die Personen, die sich während der Beschießung des Hauses dorthin geflüchtet hatten, zu ertränken. Der Platz vor dem Gebäude der Budapester Parteiorganisation wurde bis zu 8 Meter tief aufgewühlt. Die faschistischen Mörder hatten, um ihre Verbrechen zu beschönigen, die auch von der westlichen Presse begierig aufgenommene Version verbreitet, in einem unterirdischen Bunker des Parteihauses würden hunderte politische Gefangene festgehalten. Natürlich hat es einen solchen Bunker nie gegeben.
Eine Vielzahl von Bilddokumenten und Zeugenaussagen belegt, dass mit den Angriffen auf die Partei ein wütender Terror gegen die Mitarbeiter der ungarischen Sicherheitsorgane verbunden war, um dieses spezielle Sicherheitsorgan zu vernichten.
Der Sturm auf das Budapester Stadtparteikomitee und die hier verübten Morde sollten auch das Signal für eine Kette ähnlicher Aktionen in der Hauptstadt und im ganzen Lande sein. Die Unfähigkeit der Regierung unter Ministerpräsident Imre Nagy, die Konterrevolution zurückzuschlagen und die Diktatur des Proletariats in Ungarn zu stabilisieren, wurde immer offensichtlicher. Es galt, schnell zu handeln, um weitere Massenmorde zu verhindern.
Deshalb bildete der revolutionäre Kern des Zentralkomitees, geführt von Janosch Kadar, gestützt auf die bewussten Kräfte der Arbeiterklasse, am 3. November 1956 in Szolnok die ungarische revolutionäre Arbeiter- und Bauernregierung. Während die Nagy-Regierung die UNO aufforderte, Truppen zu entsenden und damit der Konterrevolution offen in die Arme arbeitete, wandte sich die neue revolutionäre Arbeiter- und Bauernregierung unter Janosch Kadar an die Sowjetunion mit dem Ersuchen, die in Ungarn stationierten sowjetischen Einheiten mit der militärischen Sicherung des Sozialismus zu beauftragen. Die Sowjetunion kam dieser internationalistischen Verpflichtung nach.
Durch die Unterstützung der Sowjetunion und durch das aktive Handeln der Sache der Arbeiterklasse treu ergebenen Angehörigen der Schutz- und Sicherheitsorgane wurde die Konterrevolution militärisch geschlagen. Das verhinderte den schrecklichen Blutstrom zehntausender ungarischer Kommunisten und insbesondere die akute Gefahr der Wiedererrichtung des Kapitalismus in Ungarn. Die Regierung Kadar konnte sich bei der endgültigen politischen Niederschlagung der Konterrevolution auf die Sympathie der Bevölkerung stützen.
Die aktive Mitarbeit der Werktätigen bei der Überwindung der beträchtlichen volkswirtschaftlichen Schäden und beim weiteren Aufbau des Landes bezeugt, dass der Sozialismus dem Interesse und den Vorstellungen der überwiegenden Mehrheit entsprach und die Konterrevolution über keine entscheidende Massenbasis verfügte.
Zugleich gelobten die neu geschaffenen Arbeitergarden, die Kampfgruppen der revolutionären Arbeiterklasse, eine Wiederholung des Oktober 1956 in jedem Falle zu verhindern. Die konterrevolutionären Ereignisse brachten also nicht den Willen der ungarischen Werktätigen zum Ausdruck.
Deshalb stellt sich zwangsläufig die Frage:
Welche Ziele verfolgten die äußere und innere Reaktion?
Die friedensgefährdenden und konterrevolutionären Ziele der NATO als Hauptinstrument der äußeren Reaktion fanden in dem strategischen Grundsatzdokument MC14-1 vom Dezember 1952 ihren Niederschlag. Dementsprechend legte die NATO-Planung einen Frontalangriff gegen die DDR, die Volksrepublik Polen und die Ungarische Volksrepublik fest. Die CSR sollte gleichzeitig von der Flanke her aufgerollt werden, während ein massiver Kernwaffenschlag auf das Territorium der UdSSR geplant war. Zur Absicherung dieser Aggressionspläne schlossen die NATO-Staaten seit Beginn des Jahres 1956 in verstärktem Maße Agenten und Waffen für konterrevolutionäre Aufstände in die sozialistischen Länder ein.
In der Volksrepublik Polen und in der Deutschen Demokratischen Republik wurden konterrevolutionäre Aufstände durch die Wachsamkeit der Partei und der Arbeiterklasse sowie durch die erfolgreiche vorbeugende Arbeit der sozialistischen Sicherheitsorgane im Keim erstickt.
In der Ungarischen Volksrepublik konnten die imperialistischen Subversionszentralen zwischen dem 23. Oktober und dem 4. November 1956 einen konterrevolutionären Putsch entfesseln. Dem lagen im Wesentlichen drei Ursachen zugrunde.
Erstens bestand die Absicht der NATO-Staaten vor allen Dingen darin, Ungarn mit der Liquidierung der volksdemokratischen Ordnung in ein strategisch günstiges Aufmarschgebiet für einen dritten Weltkrieg zu verwandeln. Die Hauptorganisatoren der politischen und militärischen Vorbereitung des konterrevolutionären Putsches waren die beiden aggressivsten NATO-Staaten, die USA und die BRD. Die USA investierten schon damals jährlich über 100 Millionen Dollar für die Wühltätigkeit gegen die sozialistischen Länder. 1956 waren es 125 Millionen Dollar.
Zweitens fand der Imperialismus in Ungarn eine personelle Stütze in den gestürzten Kapitalisten und Großgrundbesitzern, in Vertretern der Großbauernschaft und der kleinen Warenproduzenten. Weitere wesentliche konterrevolutionäre Stützpunkte des Imperialismus waren untergetauchte und reaktivierte Elemente des Hortifaschismus, Kreise der bürgerlichen Intelligenz und reaktionäre Vertreter der katholischen Kirche.
Diese Kräfte hofften mit der Forderung nach Wiederaufrichtung eines Großungarn, so wie es in der habsburgischen Monarchie als Unterdrücker fremder Nationen existierte, ihre Restaurationsbestrebungen verwirklichen zu können.
Damit entsprachen die Pläne der inneren Reaktion den Zielen der NATO.
Drittens leisteten revisionistische Elemente, geführt von dem damaligen Ministerpräsidenten Imre Nagy, den konterrevolutionären Aktivitäten der NATO sowie der inneren Reaktion Vorschub und stellten zunehmend den Sozialismus in Ungarn in Frage. Die Konterrevolution wurde zielgerichtet mit Hilfe des modernen Revisionismus betrieben, der sich als wahrer Marxismus-Leninismus tarnte und mit dem Anspruch auf eine angebliche Verbesserung des Sozialismus auftrat. zu einem Sammelbecken, Organisationszentrum und einer Aktionsbasis der Revisionisten entwickelte sich der Petöfi-Club. Dieser Club konnte mit seinen feindlichen ideologischen und politischen Programmen ungehindert öffentlich wirksam werden und seinen Einfluss auch in den sozialistischen Nachbarländern gefährlich ausweiten. Der Revisionismus wurde zunehmend ein Instrument der Konterrevolution.
Jahre später schätzte der erste Sekretär des ZK der USAP, Janosz Kadar, die Ereignisse folgendermaßen ein.
In der gleichen Periode traten in der Führung der Partei ernste Fehler zutage und gewannen später die Oberhand. Sie entstellten zunehmend unsere sozialistischen Verhältnisse. Vom Jahre 1953 an lösten diese schweren Fehler eine offene politische Krise aus und führten letztlich infolge aktiver Umtriebe der revisionistischen Strömungen, des Klassenfeindes und des internationalen Imperialismus zum konterrevolutionären Putsch im Oktober 1956. Die Macht der Arbeiterklasse, unsere Ordnung, alle sozialistischen Errungenschaften unseres Volkes gerieten in tödliche Gefahr. In der schweren Situation, die im Herbst 1956 entstanden war, wiesen die Kommunisten, die fest auf den Positionen des Marxismus-Leninismus standen, dem ungarischen Volk erneut den Weg.
Die übergroße Mehrheit der Werktätigen vertraute den ungarischen Kommunisten. Mit den bei der Niederschlagung der Konterrevolution und beim weiteren Aufbau vollbrachten Leistungen bewiesen die ungarischen Werktätigen erneut ihre Verbundenheit mit dem Sozialismus.
Im Folgenden werden die Organisatoren und Hauptkräfte des konterrevolutionären Putsches sowie die von ihnen angewandten Mittel und Methoden charakterisiert.
Die USA-Regierung versuchte, ihre aggressiven Ziele über die Geheimdienste, besonders die CIA, zu realisieren.
Die CIA nutzte dazu wesentlich den von ihr gesteuerten Sender Radio Free Europe, RFE, als wichtiges Instrument zur massiven ideologischen und organisatorischen Vorbereitung des konterrevolutionären Putsches und der geplanten Aggression der NATO-Staaten.
Insbesondere der Sender RFE, jedoch auch Stimme Amerikas und Radio Liberty entlarvten sich als beteiligte Zentren der Aufstandsplanung und Steuerzentralen beim Putschablauf durch solche Instruktionen und Forderungen wie:
Erstens, das Warschauer Abkommen ist mit sofortiger Wirkung zu kündigen und es ist zu erklären, dass Ungarn nicht mehr Mitglied dieses Vertrages ist. Zweitens, die Sowjettruppen sollen sofort und endgültig aus Ungarn abziehen. Drittens, sämtliche nationalen Räte haben in einer bestimmten Frist mit der Abhaltung freier und geheimer Wahlen zu beginnen. Viertens, die Wahlen sind unter internationale Kontrolle zu stellen.
Das Herausbrechen Ungarns aus dem Bruderbund der sozialistischen Staaten und die Untergrabung der Diktatur des Proletariats, das sind zwei sichtbar werdende Hauptangriffsrichtungen des Feindes. Die Verratspolitik des Ministerpräsidenten Nagy dokumentierte sich offen auch am 1. November 1956, als er diesen Forderungen folgte und verfassungswidrig den Austritt Ungarns aus dem Warschauer Vertrag erklärte. Damit wäre Ungarn unter der Flagge der sogenannten Neutralität einer unmittelbaren NATO-Aggression offen ausgeliefert worden.
Aufrufe vom RFI, wer die Waffen hat, hat die Macht, waren verbunden mit Aufforderungen zur Ausweitung der bewaffneten Kämpfe und zur Eroberung staatlicher Machtpositionen. Es war beabsichtigt, Teile der ungarischen Streitkräfte zu zersetzen und der Konterrevolution dienstbar zu machen. Gleichzeitig sollten die anwesenden sowjetischen Streitkräfte paralysiert werden. Selbst die reformistische Nagy-Regierung sollte gestürzt und eine antisozialistische Regierung unter Führung des Kardinals Mindszenty gebildet werden.
Neben einer beispiellosen Verteufelung der ungarischen Kommunisten gehörten solche Aufrufe und Forderungen zum Arsenal der 20-stündigen Sendezeit der Subversionszentrale RFI wie:
Freiheitskämpfer, hängt die Gewehre nicht an den Nagel, gebt der Budapester Regierung kein Stück Kohle, keinen Tropfen Öl, solange das Innen- und Kriegsministerium nicht in euren Händen sind.
Nach dem Ausbruch des Weißen Terrors wurden nicht nur die Konterrevolutionäre zu Freiheitskämpfern und der Terror zum Freiheitsstreben des ungarischen Volkes umfunktioniert, sondern gleichzeitig offiziell zur Wirtschaftssabotage, zum Widerstand gegen die Staatsmacht und zur Formierung des konterrevolutionären Untergrundes aufgerufen.
Den gleichen subversiven Zwecken dienten die seit 1953 vor allem durch die imperialistischen Geheimdienste gesteuerten und finanzierten Ballonaktionen zur Verbreitung antisozialistischen Hetzmaterials in den sozialistischen Staaten. 1956 wurden von der US-amerikanischen Free Europress Diversion 400.000 Polyethylenballons mit Millionen antisozialistischer Hetzschriften gestartet. In Ungarn wurden 103 Millionen solcher Hetzschriften festgestellt. Einen Höhepunkt bildete 1955-56 die Ballonoperation Focus.
Vielfach waren solche Ballons mit Spezialgeräten für Spionageaufnahmen ausgerüstet und sind damit ein Ausdruck der verschärften Spionagetätigkeit gegen die sozialistischen Länder im Rahmen der Subversionstätigkeit und der imperialistischen Kriegsvorbereitung dieses Zeitraumes. Gleichlaufend und verflochten mit der ideologischen und psychologischen Putschvorbereitung wurde die Tätigkeit imperialistischer Geheimdienste in Ungarn verstärkt. Über die von den Geheimdiensten angewandten Mittel und Methoden gab der am 26. Januar 1957 von den ungarischen Sicherheitsorganen festgenommene BND-Agent Sándor Vishné Folgendes zu Protokoll:
Die westdeutsche Spionageorganisation Gehlen hat eine ungarische Abteilung, die die Spionagetätigkeit gegen die Ungarische Volksrepublik und die Wühltätigkeit zum Sturz des volksdemokratischen Systems organisiert. In der ungarischen Abteilung arbeiten der ehemalige Horthy-Oberst Zita, der ehemalige Horthy-Oberstleutnant und Außenminister der Pfeilkreuzler Jenő Andrzejonski und andere faschistische Elemente. Die in Salzburg tätigen Spionageorganisationen vernahmen die ungarischen Flüchtlinge und warben aus dem Kreis dieser Ungarn zahlreiche Agenten, die sie nach Ungarn zurückschickten, damit sie dort gegen die Ungarische Volksrepublik gerichtete Spionage und sonstige umstürzlerische Tätigkeit entfalten.
Wie langfristig die Geheimdienste die Vorbereitung des Umsturzes in Ungarn betrieben, beweist die Spionagekarriere des Agenten Károly Todt. Er wurde 1951 und 1952 in Friedrichshafen in Kartografie und in der Grenzüberschreitung sowie in der Handhabung von Waffen unterwiesen. 1953 erhielt er in Klagenfurt eine Ausbildung als Funker und in Villach eine Ausbildung in Taktik und Organisierung von politischen Untergrundzellen. Bis 1956 war er mehrfach in Ungarn zum Einsatz, wo er selbst Agenten ausbildete. Ende 1956 kam Todt mit mehreren seiner Agenten nach Ungarn in einem Kraftwagen des Roten Kreuzes und mit Journalistenausweisen in der Tasche.
Häufig wurden die Einreise und der Aufenthalt von Agenten, Spionen und Konterrevolutionären mit journalistischer Tätigkeit legendiert. Diese Legende sollte ihnen ein weitgehend freies Bewegen im Lande sowie entsprechende Kontaktaufnahmen erleichtern.
Von Bonn aus erhielten die konterrevolutionären Führer auch über Funkverbindungen Anweisungen und gaben andererseits ihre Lageberichte durch. Die Fäden der konterrevolutionären Verschwörung liefen nicht nur in die Zentralen der Geheimdienste, sondern auch direkt zu den imperialistischen Regierungen.
Auch die Auszeichnung von Organisatoren des konterrevolutionären Aufstandes durch den damaligen Kanzler der BRD und Vertreter des Kalten Krieges Adenauer werfen ein bezeichnendes Licht auf die aktive Mitbeteiligung der BRD am faschistischen Putsch vom Oktober 1956.
Aktiven Anteil an den konterrevolutionären Ereignissen hatten die Zentren der ungarischen Emigration in Westeuropa und selbst in Nordamerika. Die wichtigsten dieser Zentren befanden sich auf dem Territorium Österreichs und der BRD, so in
Graz und Salzburg die ungarische Kanzlei, Wien Ungarnkomitee, Wels das Lager Nummer 1001 unter Leitung des amerikanischen Geheimdienstes CIC, Tauenstein Oberbayern ein unter amerikanischer Leitung stehendes Lager, in dem faschistische Franco-Offiziere ungarische faschistische Pfeilkreuzler in den Methoden des Guerillakrieges ausbildeten. München, der Sitz der Landsmannschaften der Deutschen in Ungarn.
Weitere Zentren befanden sich in Regensburg, Stuttgart, Zirndorf, Hungerburg, Kemmerton, Hötting, Valka und in anderen Orten.
Die Zentren der Emigration waren politische Sammelbecken und Aktionsbasen der nach dem Untergang des faschistischen Horthy-Ungarn nach dem Westen geflüchteten Kapitalisten, Großgrundbesitzer, Politiker, Beamten, Offiziere und Vertreter des Adels.
Die Palette reichte vom Faschistenführer Horthy selbst über den ehemaligen Ministerpräsidenten Ferenc Nagy bis zu Erzherzog Franz Josef und Otto von Habsburg, der die ungarische Krone zurückverlangte. Protokollierte Aussagen des BND-Agenten Sándor Vishné bestätigten, dass die Zentren als wichtiges Menschenreservoir der Geheimdienste für die Putschvorbereitung fungierten.
Ich sah mit eigenen Augen, dass an allen Abschnitten der österreichisch-ungarischen Grenze von St. Gotthard bis Hetscholom von der Spionageorganisation Gehlen bewaffnete Gruppen die Grenze nach Ungarn überschritten, um dort zu kämpfen.
Die Taktik der Konterrevolution bestand darin, die bewaffneten Kämpfe hinauszuziehen, um möglichst viele solcher Gruppen von Konterrevolutionären aus dem Westen nach Ungarn einzuschleusen. Sie sollten in der Regel den Kern weiterer Terror- und Sabotageeinheiten bilden.
Die im In- und Ausland wirkenden faschistischen Elemente hatten besonders enge Verbindungen zu imperialistischen Regierungs- und Geheimdienststellen. Sogar die in Kanada existierende Ungarische Freiheitslegion hat 3000 ungarische Faschisten vollständig militärisch ausgerüstet, um sie nach Ungarn zu schleusen. Auch das faschistische Regime in Spanien äußerte 1956 seine aggressiven Absichten gegenüber Ungarn. In Francos Tageblatt Arriba wurde dies so formuliert.
Spanien wird sich mit seinen Truppen an der internationalen Kontrolle ungarischen Gebietes beteiligen.
Sie alle betrachteten die blutige Konterrevolution vom Oktober 1956 als das ideelle Vermächtnis der Kriegsverbrecher Hitler, Horthy und Szolosi.
Überblickt man die Gesellschaft der Emigranten und Kreuzzügler, so ist auch eine klerikal-faschistische Färbung unschwer zu erkennen. Der ehemalige Fürst Primas von Budapest, Kardinal Mindszenty, war von der Reaktion zu einem Führer der Konterrevolution auserkoren worden.
Mindszenty, einer alten österreichischen Adelsfamilie entstammend und Gefolgsmann Hitlers, wurde bereits 1948 wegen staatsfeindlicher Tätigkeit zur Wiederaufrichtung des alten faschistischen Regimes verhaftet und verurteilt. Im Oktober 1956 trat er wieder aktiv in Erscheinung, um für die Konterrevolution die Kräfte der katholischen Kirche aufzubieten. Die Karriere dieses ehrgeizigen, faschistenfreundlichen Kardinals endete nicht im Sessel des Ministerpräsidenten, sondern bezeichnenderweise im politischen Asyl der USA-Gesandtschaft in Budapest.
Wie sichergestellte Dokumente umfassend belegen, instituierte sich in den Tagen des konterrevolutionären Aufstandes der politische Untergrund offiziell in 70 bürgerlichen und faschistischen politischen Parteien und Organisationen. So unterschiedlich ihre Namen waren, ob unabhängige Partei der kleinen Landwirte,
Herz-Jesu-Bund,
Christlich-Ungarische Partei,
Landesblock der Parteilosen.
Kameradschaftsbund ungarischer politischer Gefangener.
Christlicher Jugendverein.
Oder Sozialdemokratische Partei waren sie sich in ihrem grundsätzlichen Ziel einig. Restauration feudaler, kapitalistischer und faschistischer Verhältnisse in Ungarn. Sogar die faschistische Partei der Pfeilkreuzler erstand wieder.
Besonders in den Herbsttagen des Jahres 1956 wurde Ungarn in Massen von Kfz aus dem Westen überflutet.
Ihre Insassen ermutigten und unterstützten offen die Konterrevolutionäre.
Die Ausrüstung der Konterrevolution mit Waffen wurde insbesondere durch die Geheimdienste realisiert. Im Rahmen der militärischen Vorbereitung des konterrevolutionären Putsches waren etwa 20.000 Waffen, darunter automatische Handfeuerwaffen, nach Ungarn eingeschleust worden.
Die von den ungarischen Sicherheitsorganen ausgehobenen Waffenlager bzw. beschlagnahmten Waffen belegten, wie weit der politische Untergrund auch militärisch-technisch für den konterrevolutionären Umsturz gerüstet war.
Kraftfahrzeuge mit dem Zeichen des international geschützten Roten Kreuzes wurden, wie in der Zeit des Faschismus, als Transportmittel für Waffen missbraucht. Diplomatische Vertretungen imperialistischer Staaten dienten als Umschlagplätze für Waffen, Sprengstoffe, Funkgeräte und Lebensmittel für die Konterrevolutionäre. Systematisch wurden also völkerrechtlich verbindliche Konventionen und international gültige Rechtsnormen verletzt, um die subversive Tätigkeit gegenüber Ungarn massiv zu verstärken, um der Reaktion Voraussetzungen für ihre volksfeindlichen Aktionen zu schaffen.
Die wahren Klassenziele, die die USA mit den konterrevolutionären Ereignissen in Ungarn verfolgten, formulierte der ehemalige Geschäftsträger der USA-Gesandtschaft in Budapest, George Abbott, in seiner Studie »Amerikanische Politik zum Zwecke eines freien Ungarn« wörtlich.
Erstens, Sturz des gegenwärtigen Systems durch eine innere Revolution. Zweitens, Bruch der gegenwärtigen Regierung mit Moskau. Drittens, Besiegung Russlands in einem neuen Weltkrieg.
Es ging also keineswegs um ein freies Ungarn, um das Wohl der Werktätigen, sondern um die Zersetzung und Zerschlagung des Sozialismus von innen heraus und eine ernsthafte, unmittelbare Gefährdung des Weltfriedens.
Nach wie vor stehen diese grundsätzlichen Ziele des Imperialismus auf den Fahnen der USA und ihrer Verbündeten. Das Wesen des Imperialismus ist unverändert. Dessen müssen wir uns als Tschechisten ständig in vollem Maße bewusst sein.